Herzlich willkommen zurück zu Center Talks, Episode 1.36 sogar schon. Die, was sind wir? Divisional Round Playoff Preview Show und mit einer Premiere heute. Ich habe heute nicht einen, nicht zwei, sondern direkt drei wundervolle Gäste. Zum einen den Olli Krämer.
Ja, also genau, das bin ich. Soll ich mich direkt vorstellen oder willst du erst?
Nö, machen wir danach. Ja. Den Dominik Empel.
Guten Tag, hallo.
Jawohl, und den Paul Wienand.
Hi.
Jo, und was uns drei verbindet, erzählen wir euch gleich. Außerdem einiges an News aus den NFL, was GMs, Headcoaches, Spielerverpflichtungen und ähnliches angeht. Das alles bekommt ihr nach dem Intro. So, da sind wir wieder und ja, wie gesagt, ich freue mich sehr, dass es heute klappt, dass wir drei oder zu viert heute hier sitzen, falls nicht der andere Paul Wienand auch noch dazu kommt, dann sind wir zu fünft. genau, und uns vier verbindet ja mehr oder minder mehreres. Zum einen haben wir sehr lange zusammen in einem Footballteam zusammengespielt. Bei den Falcons 2 mit Paul und Olli stand ich zusammen in der O-Line. Dominik stand immer ganz weit weg und wollte nie was mit uns zu tun haben.
Ja.
Später haben wir uns dann noch zusammengefunden als Coaches, zumindest Paul, Dominik und ich. Und was uns natürlich vor allen Dingen in letzter Zeit verbindet, wenn diese dämliche Corona-Geschichte nicht wäre, wir gehen zusammen essen, kann man sagen. Was mir sehr viel Spaß macht, was irgendwie aus Dominiks und meiner Tennis-Geschichte entstanden ist.
Ja.
Und seitdem hauen wir uns hier durch die Kölner Restaurants. Wenn ihr also da draußen, wenn ihr irgendwelche guten Restaurant-Empfehlungen für uns habt, immer her damit. Wir sind da sehr freudig mit unterwegs und nehmen alles mit, was ihr uns bietet, quasi fast alles.
Zumindest. Ja, wer noch ausgefallen ist.
Ja, absolut. Wir nehmen, glaube ich, wir sind da sehr offen, was das angeht. Und ihr seid natürlich, das ist der Grund, warum ihr hier auch natürlich in einem NFL-Podcast seid, NFL-Fans. Wir fangen mal mit Dominik an, der hat es leichter, der ist nämlich der Einzige. Dominik, du bist Fan welches Teams?
Der Denver Broncos.
Genau. Und ja. Paul?
Von den Kansas City Chiefs.
Olli?
Ja, ich kann mich da anschließen, auch Kansas City Chiefs.
Genau, Chiefs Nation heute quasi zu Gast, zu Ehren des Einstiegs der Chiefs in die Playoffs, nachdem wir ja letzte Woche schon die Bills Mafia hier hatten. Fangen wir mal an mit ein paar NFL-News, mit Dingen, die uns so interessieren, was so passiert ist. Fangen wir mal damit an, dass ein alter Bekannter von Dominik, Offense-Tackle Jared Veldher sprechen die Amerikaner ihn, glaube ich, aus. Ja, ich glaube schon. Ich meine, ich hätte das so gehört bei der letzten Übertragung. Langjähriger Offense-Tackle bei den Denver Broncos. Nicht nur letzte Woche mit den Colts gegen die Bills gespielt hat, sondern inzwischen auch bei den Green Bay Packers unter Vertrag ist und mit denen gegen die Rams spielen wird jetzt am kommenden... Oh, wann spielen die? Samstag? Ja, ne? Samstag, genau. Samstag frühes Spiel. Ist deshalb möglich, weil Veldher bei den Colts offiziell nur im Practice Squad war und bei den Packers jetzt quasi im aktiven 53-Mann-Roster. Also kleines Loophole. Aber die Packers nach dem Ausfall von David Bakhtiari, ja, auf der Suche nach Offense Tackles quasi. Außerdem hat sich schon herausgestellt, dass der ehemalige Atlanta Falcons Head Coach Dan Quinn den Job des Defense Coordinators bei den Dallas Cowboys übernehmen wird. Naja, ich sag mal, so wie die Falcons Defense dieses Jahr gespielt hat, nehme ich das als Giants-Fan irgendwie gerne, aber ich befürchte, dass er das doch ein bisschen besser kann, als das diese Saison gezeigt wurde. Interessant fand ich, dass der Headcoach der New England Patriots, um hier mal ganz kurz politisch zu werden, aber es ist immerhin eine Meldung, sollte wohl ursprünglich die Medal, also die präsidiale Medal of Freedom bekommen von noch Präsident Donaldus Trump. Und der hat das abgelehnt. Fand ich sehr interessant, weil er ist ja durchaus einer zusammen mit Herrn Kraft und Herrn Brady, die ja sehr nah an Herrn Trump immer waren, zumindest ihn öffentlich supportet haben. Aber auch Herr Belichick möchte nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Macht ihn so, ja schon fast sympathisch.
Ja, ich finde halt, das ist so ein bisschen spät, ne? 5 Tage ja. vor Amtsenthebung von Herrn Trump. Aber gut, er wird auf jeden Fall nicht gehen. Dann, wir haben gerade schon off-air drüber gesprochen, die Meldung für dich natürlich, Dominik. Die Denver Broncos haben Vikings Assistant General Manager und Vice President Player Personnel. Seht ihr, jetzt wissen wir auch, was der ist.
Ja,
nicht nur genau. Personal Man, sondern Assistant General Manager und Vizepräsident Player Personnel George Patton eingestellt als General Manager, nachdem Herr Elway zurückgetreten ist. Und 6-Jahres-Deal hat er bekommen. Mal gucken, ob er es so lange schafft.
Ja.
Meinungen, Wünsche an ihn, Dominik?
Meinungen, keine Ahnung. Hab ich mich zu wenig mit ihm beschäftigt. Ich hoffe natürlich, dass da irgendwie ein paar mehr Draftpicks dann hängen bleiben, die jetzt zu holen. Also in der Vergangenheit ist da jetzt nicht so der Riesenkracher bei gewesen.
Was wünschst du dir denn im nächsten Draft für dein Team?
Ja, O-Line kann man immer gebrauchen, ne?
Ja.
Und ansonsten, keine Ahnung, also grundsätzlich glaube ich, haben wir gar kein so schlechtes Team. Ist halt alles ziemlich jung noch und wenn die irgendwie jetzt nochmal im neuen System ein bisschen ankommen, dann könnte da ein bisschen was passieren. Die Bees wären vielleicht noch ganz gut.
Ja.
Aber sonst, mal gucken. Best Player
available. Oder bist du mit Luck erstmal zufrieden?
Ja, ich meine, ich bin niemand, der jetzt sofort sagt, irgendwie nach 2 Jahren, der bringt nichts raus damit. Man kann ihm mal Zeit geben. Mhm. Aber also bis jetzt sah es halt nicht sonderlich gut aus. Ne? Ich hoffe, da passiert noch was. Ja. Ansonsten muss man da vielleicht mal im nächsten Jahr gucken.
Ja, ist ja bis heute die größte Ironie des Schicksals, dass ausgerechnet John Elway nicht in der Lage war,
einen
ordentlichen Quarterback zu draften.
Im Absolut, ja. Ne?
Außer merkwürdig. Peyton Manning mal für 2 Jahre.
Ja.
Ja, so ist das. Apropos O-Line, habt ihr diesen riesen O-Liner von Alabama gesehen? Ich glaube Offense Guard oder sowas. Irgendwie 2,10 Meter groß, 305 Pfund, irgendwie sowas. Hat irgendwie insgesamt nur in der ganzen Season nur 2 Sacks aufgegeben. So ein riesen Viech von Mensch. Hammer.
Okay.
Wo der hingeht. Nächste Meldung, die Buffalo Bills haben nochmal auf der Free Agency zugeschlagen, hatte Coach Lux ja auch schon quasi prophezeit, nachdem Zach Moss ja verletzt ist und raus ist, haben sie Running Back Devontae Freeman gesigned, der ja dieses Jahr ein paar Spiele zumindest für die Giants gemacht hat, vorher Atlanta Falcons. So, außerdem hat bei den Seattle Seahawks John Schneider, der GM, eine Verlängerung unterschrieben, bis einschließlich dem Draft von 2027. Der war ja auch aufgrund seines Contracts, der halt einfach auslief, so ein bisschen im Gespräch als neuer GM, hat sich aber entschlossen, in Seattle zu bleiben. Und speaking of Seattle hat gestern Nacht Offense-Coordinator Brian Schottenheimer gezeigt, wo der Maurer das Loch in der Wand gelassen hat. Und der ist jetzt auf Jobsuche. Interessant fand ich. Auf der anderen Seite, wenn man irgendwie gesehen hat, wie hilflos die Seahawks-Offense gegen die Rams war in den Playoffs, war das schon, kommt es nicht überraschend, sagen wir mal so. Außerdem direkt am Montag noch passiert, nachdem ich quasi den Podcast gerade hochgeladen habe, wie immer. Wenn ich den Podcast hochgeladen habe, kommen die interessantesten News. Die Philadelphia Eagles haben sich von Head Coach, wie heißt er nochmal, Doug Peterson getrennt. Nach, ich glaube, 5 Jahren, 4, 5 Jahren, einziger Head Coach, der dort einen Super Bowl gewonnen hat. Man war sich nicht einig über die Zukunft, so ein Statement. Ich bin ja, würde mich interessiert ja weiterhin, wer das gecallt hat da am letzten Spieltag gegen Washington, dass man da den Starter rausgenommen hat und ob das quasi seine Entscheidung war oder die des Owners für einen Draftpick. Und wenn er es halt war, ob er dadurch halt quasi den Locker-Room einfach verloren hat. Ne, möglich ist es.
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass das einfach so eine Trotzreaktion war, weil jeder ihm da reinfunken wollte und dann hat er einfach mal durchgesetzt, was er so meinte. Einfach so. Aber ob das jetzt stimmt, keine Ahnung, aber das stand irgendwo, glaube ich, bei Twitter oder so.
Ja, okay. Da hatten wir ja schon spekuliert, ne, dass er, also dass er auch jetzt weg ist, weil er nämlich keine Lust hat, dass ihm Leute ständig reinreden, und ich kann mir vorstellen, dass das dann am Spieltag tatsächlich so eine Trotzreaktion war, ne? Kann ich mir gut vorstellen.
Ja, möglich. Abgesehen davon, eigentlich ein ziemlich fähiger Offense-Coordinator. Ich denke, er wird einen neuen Job finden. Olli, du hast ja schon gesagt, du hättest ihn gern für die Chiefs.
Ja, also ich habe schon mehr Stimmen gehört, so im Chiefs-Lager, die gesagt haben, wenn jetzt Bienemy verdienterweise mal irgendwo Headcoach wird, dann wäre das eigentlich eine gute Option für uns, weil ich mein, auch das Tandem mit Andy Reid zusammen, das...
Wollte gerade fragen, hat er noch mit Reid zusammen gecoacht, ne?
Ja, hat er, genau.
War sogar, glaube ich, das. Kann das sein, dass er sein direkter Nachfolger war? Ich habe das gar nicht so im Kopf.
Aber nee, also der war erst OC in Kansas City und...
Ach ja, richtig.
Genau, nach drei Jahren ist er dann quasi nach Philadelphia gegangen und hat dann da direkt den Super Bowl gewonnen. Was Andy Reid dann bis dahin noch nie geschafft hatte. Genau. Ja, und ganz früher war er, glaube ich, sogar.
Zwischenzeitlich Chip Kelly.
Ja, da war was. Ganz früher war er, glaube ich, sogar noch als Quarterback unter Andy Reid unterwegs, als er noch aktiv war.
Das kann sein. Ja, schauen wir mal. Wie gesagt, ist, denke ich, einer der besseren OCs grundsätzlich. Interessant fand ich noch die Meldung, wo wir gerade bei Kansas City sind. Ich habe gelesen, euer Quarterback-Coach ist wohl auch relativ begehrt auf einmal. Der hatte irgend so einen deutsch klingenden Namen. Ich habe es schon wieder vergessen, um ehrlich zu sein. Ich habe nur, hab's nur gelesen.
Kafka müsste es sein.
Ja, genau. Ja, ja. Der ist jetzt angeblich auch in irgendwelchen Headcoach-Talks auf einmal. Ich bin sehr gespannt. Außerdem noch als Meldungen bekannt zu geben, dass die Chicago Bears sich entschieden haben, General Manager Ryan Pace und Headcoach Matt Nagy zu behalten. Ja, ich kenne leider kaum Bears-Fans, eigentlich nur einen, aber ich glaube, der wird nicht so begeistert sein.
Ja, wobei ich meine, die haben auch eigentlich eine ganz gute Saison gehabt, ne? Immerhin waren sie in den Playoffs. Und,
ja, aber also wenn ich 5-1 starte und am Ende 8-8 rausgehe.
Ja, dann ist das glücklich, aber am Ende hat er immer noch ein Playoff-Spiel gehabt. Das, ne? Das, also, das schafft das ja auch nicht jedes Team. Ne? Ja. Und ich meine, das Material ist ja auch relativ durchwachsen.
Das stimmt. Ich habe halt irgendwo gelesen, Allen Robinson, also der Top-Receiver von denen, der ja immerhin eine 1.000-Yard-Season hatte, irgendwie nur ein knappen Drittel der Pässe, die quasi zu ihm kamen, wurden überhaupt als quasi fangbar gewertet. Das muss man sich mal geben. Und damit über 1.000 Yards zu machen, sehr interessant. Wo wir gerade bei Coaches waren, die auch noch im neuen Headcoach-Karussell drin sind. Die Philadelphia Eagles haben lustigerweise ein Interview oder ein Jobinterview angefragt mit Kellen Moore. Kellen Moore, wer ihn nicht kennt, ist der Offense-Coordinator der Dallas Cowboys, ehemaliger Boise State Quarterback, der auch im Gespräch war für den Boise State Headcoach-Posten und den aber abgelehnt hat und mit den Dallas Cowboys quasi als Offense-Coordinator verlängert hat. Schwer vorzustellen, dass der jetzt irgendwo anders hingeht, vor allen Dingen zu einem Division-Rival. Aber es sind schon interessantere Dinge passiert. Von daher mal schauen, wie es da weitergeht. Und die Pittsburgh Steelers haben vor knapp 2 Stunden rausgegeben, dass sowohl Offense-Coordinator Randy Fichtner als auch Offense-Line-Coach Sean Sarrett und Defense-Back-Coach Tom Bradley, nächstes Jahr nicht mehr da sein werden. Also 3 Coaches plus vermutlich einige Spieler, auch wenn heute ja Tomlin gesagt hat, also er könnte sich durchaus vorstellen, dass Roethlisberger nächstes Jahr nochmal spielt. Schwer vorstellbar. Ich weiß nicht, habt ihr dieses Video gesehen nach dem Playoff-Spiel mit ihm und Pouncey da auf der Bank?
Ja, sah schon etwas ernüchtert aus alles.
Ja, und das hörte sich auch nicht so an, als hätten die beiden unglaublich Bock, nächstes Jahr wiederzukommen.
Aber ja, gut, nach so einem Spiel hat keiner mehr Bock, überhaupt nochmal Football zu spielen, aus Steelers Sicht, sage ich jetzt mal.
Klar. Ich glaube, der größere Punkt wird eher sein, die Kohle, die der Roethlisberger kriegen soll, irgendwie 41 Millionen. Ich glaube, da wird eher, das ist jetzt nur zum Vertragsende nochmal schön hohe Nummer, ja, gut, keine Ahnung, ob die das
durchziehen. Auf der anderen Seite, welchen Quarterback hast du halt, ne? Also Backup ist, glaube ich, hier der mit dem zertrümmerten Kopf.
Ja.
Wie heißt der?
Mason, hieß er so irgendwie Mason so?
Mason Rudolph. Oklahoma State Quarterback, genau. Ja. ich weiß nicht, ob
also ansonsten dann, Draft.
Ja, aber die Steelers werden relativ spät draften mit 13 und 3.
Ja.
Oder 12 und 4. 12 und 4. Und dann halt hochzukommen, um einen Quarterback zu nehmen, Haus und Hof zu verkaufen. Who knows?
Wir sehen.
Speaking of Quarterback, quasi, die letzte Meldung aus Jacksonville ist, dass man sich wohl mit Urban Meyer einig ist, dass der da den Headcoach-Job übernimmt. Das ist noch nicht 100% fest, aber es scheint so, als wären beide Seiten sich da ziemlich einig. Und das würde, ich, also behaupte ich jetzt, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das den Nummer 1-Pick doch nochmal vielleicht ändern könnte. Für die, die Urban Meyer nicht kennen, Urban Meyer war lange Zeit Headcoach der Ohio State Universität und Justin Fields, der aktuelle Ohio State Quarterback, ist ja hoch im Gespräch, ist nicht ganz so hoch, wie es eigentlich Trevor Lawrence war oder ist. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da Richtung Ohio State vielleicht geht. Vielleicht nutzt man es auch nur. Auf der anderen Seite, du bist ja der Nummer 1-Pick. Viel rausschlagen wirst du da nicht können. Es kann nämlich keiner vor dich draften. Also, sie können, du kannst ja maximal wegtraden.
Ja.
Was ich für unrealistisch halte, um ehrlich zu sein. Wenn man bedenkt, was Jacksonville alles an Leuten braucht. Urban Meyer, sehr streitbare Person, muss man ja auch sagen. Jemand, der gefühlt immer, wenn es Stress gibt, auf einmal gesundheitliche Probleme hat und auf einmal nicht mehr coachen kann. Und auch jemand gewesen ist, der, wer war das? Ich glaube, sein Assistant Coach hat seine Frau geschlagen oder wurde von seiner Frau geschlagen. Eins von beidem.
Nicht mitbekommen, keine Ahnung.
Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, in welche Richtung das ging. Auf jeden Fall hat er das verschwiegen. Und nicht gemeldet, obwohl er es wusste. Das fand ich schon ein bisschen seltsam. Ansonsten, wie Paul gerade gesagt hat, bei den Detroit Lions wird wohl Los Angeles Director of College Scouting Brett Holmes vermutlich den Headcoach-Posten, den General Manager-Posten übernehmen. Das scheint relativ klar zu sein. Interessant deshalb, eigentlich ist mir sowas ja relativ egal, weil ich immer sage, alle sind gleich, aber Brett Holmes ist tatsächlich ein Schwarzer, wäre also einer der wenigen schwarzen GMs in der Liga. Sehr interessant. Und was ich noch interessant fand als Meldung, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, Andre Johnson, der ehemalige Texans Wide Receiver, hat Deshaun Watson ja mehr oder minder empfohlen, auf seinen Trade zu beharren quasi und hat wörtlich gesagt, die Houston Texans Organisation ist dafür bekannt, die Karriere von Spielern zu verschwenden.
Ja.
Das fand ich interessant.
Ja, was auch an dieser GM-Geschichte interessant ist, dieses Jahr ist es ja irgendwie so, dass für jetzt Minority-Coaching-Kandidaten oder GM-Kandidaten, die dann unter Vertrag genommen werden, ist auch Draft Picks für die andere Mannschaft bekommt. Ich meine, die Rams kriegen ein oder zwei Third-Round-Picks jetzt für das Ganze, was natürlich dann halt auch später mal für die Chiefs schön werden könnte, wenn irgendwer den Bienemy signed und wir dann günstig noch Talente irgendwie in einer sehr, sehr guten Draft-Runde noch, wo so für mich so die perfekte Guard-Draft-Runde irgendwie einsammeln können. Aber da freuen sich auf jeden Fall, glaube ich, jetzt die Rams vor allem drüber, dass die hier ein bisschen mehr Munition für den Draft bei auch nicht der besten Cap-Situation in den nächsten Jahren bekommen.
Das stimmt, zumal die Rams, glaube ich, auch mal wieder keinen First-Round-Pick haben, meine ich, ne? Die haben ja so ziemlich alles verkauft.
Das habe ich tatsächlich auch noch gar nicht mitgekriegt. Das ist jetzt ab diesem Jahr dann so und sind das dann Kompensationspicks? Also oder müssen die, muss das andere Team die abgeben?
Nee, das sind extra Picks, ähnlich wie wenn jetzt jemand nach der Saison irgendeinen Free Agent signed, so vom Prinzip her. Nach der dritten Runde, ich weiß nicht genau, wann sie verteilt sind, es gibt sie aber dieses Jahr. Und ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön für die Mannschaften, die da zuschlagen und einfach dann das Glück haben, einen Kandidaten zu verlieren. Anstatt vielleicht die Mannschaft zu belohnen, die einen signed wird, die belohnt, die ihn entwickelt, was ja auch nicht verkehrt ist, aber ein Third-Round-Pick-Finish oder zwei, glaube ich sogar, das ist schon eine recht ordentliche Kompensation. Ja.
Schade natürlich, dass man das irgendwie nur quasi macht, um da so ein, um die Minderheiten zu haben. Ne? Schade, dass man sowas machen muss. Mhm. Auf der anderen Seite, also vielleicht wäre das ja auch auf Dauer was, ne? Dass man halt sagt, wenn wir irgendwo den OC wegholen, dann kriegt er halt irgendeine Kompensation, wobei, ich meine, das ist halt auch irgendwie auch das Geschäft. Ganz kurz noch, weil ich es eben gesagt habe, oder weil wir da gerade drüber sprechen, ich habe gerade die NFL.com-Homepage auf, da ist tatsächlich gerade die Meldung aufgeploppt, dass das nicht nur wahrscheinlich so ist, sondern es ist fest, der Rams-Mensch, ich habe den Namen schon, Brad Holmes, ist tatsächlich gesigned worden von den Lions. 5-Jahres-Vertrag. Ja, sehr interessant. Und ja, übrigens zu diesem Minority-Ding noch ganz kurz, das fand ich auch interessant. Da gab es ja auch sehr viel Diskussion quasi, denn die, wo wir wieder bei Urban Meyer sind, welche Überraschung. Der, normalerweise ist es ja wohl so, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es so, dass du quasi als Team wenigstens bei deiner Head-Coaching-Suche wenigstens einen Minority-Coach quasi auch interviewen musst und ja. Die Jaguars haben das nicht getan, sondern haben mit Urban Meyer einen weißen Herrn direkt quasi gesigned, mehr oder minder schon, ohne mit irgendjemand anderem zu sprechen. Das fand ich sehr interessant.
Ja, wobei da werden sie auf jeden Fall irgendeinen internen Kandidaten oder sonst wen haben, den sie offiziell interviewt haben.
Ja, ich denke auch.
Bevor sie das Ganze offiziell machen, so dumm werden die Jaguars, glaube ich, nicht sein, weil ich glaube, sowas wird mittlerweile richtig bestraft. Ähnlich wie als die Chiefs vor ein paar Jahren mit einem Receiver vor der Free Agency gesprochen haben, da haben wir auch direkt einen Draftpick für verloren. Und ich glaube nicht, dass die beim Headcoach-Signing da nachgiebig sind. Ne? Aber da wird es eine Regelung geben, wie man da einfach rauskommt.
Ich denke auch. Ich bin wird's irgendwie irgendeinen schwarzen Coach wird es geben im Coaching-Staff, den man halt interviewt hat. Genau. Was ich noch anfügen wollte übrigens, wir springen ein bisschen, nichtsdestotrotz, bei dieser Deshaun Watson-Nummer, die interessant fand ich ja auch diese, also nochmal gefühlt wird er, glaube ich, bei der Hälfte der Teams aktuell gehandelt, wer ihn alles hätte vielleicht traden könnte. Interessant fand ich diese Nummer mit den Dolphins, wobei halt das auch ziemlich arschig wäre. Also die Idee ist, man schickt Tua Tagovailoa und Draftpicks zu den Texans und kriegt dafür Deshaun Watson. Gerade die Dolphins könnten sich's leisten mit ihren, ich glaube, 3 First-Round-Picks. Ob es passiert, ist eine andere Frage. Insgesamt diese Situation in Houston sehr komisch, sehr undurchsichtig. Für die, die das nicht mitbekommen haben, Deshaun Watson ist ziemlich sauer, dass man einen General Manager geheiert hat, der quasi nicht mit ihm abgesprochen war und zumindest seine Version geht so, dass dass die Organisation der Texans ihm gesagt hat, hör zu, beim Hire des neuen General Manager darfst du mitreden und dann haben sie ihn halt doch nicht mitreden lassen und daraufhin ist er jetzt ziemlich angepisst. Wenn das so ist, dass man ihm gesagt hat, er darf mitreden, dann ist das natürlich sehr komisch, also sehr blöd und sehr blöd, da ihn da nicht mitreden zu lassen. Auf der anderen Seite denke ich mir halt, wieso sollte ich jemandem, einem Spieler von mir sowas halt sagen, ne? Ist schon ein bisschen komisch, die Nummer.
Ja, der war ja auch sehr sauer, dass irgendwie der Bienemy von den Chiefs irgendwie sein Wunsch-Head-Coaching-Kandidat angeblich wäre und der nicht mal zum Interview eingeladen wurde, wobei sie jetzt, glaube ich, jetzt letzte Woche oder so ein Interview requested haben, das aber jetzt erst nach dem Super Bowl stattfinden darf oder wann auch immer die Chiefs rausfliegen.
Ja, es ist alles sehr undurchsichtig irgendwie gefühlt. Ich bin sehr gespannt, wo der Bienemy hingehen wird. Das ist ja, glaube ich, mehr oder minder so der Top-Head-Coaching-Kandidat, der ja auch schon echt eine Weile im Gespräch ist. Was ist für euch der interessanteste Head-Coaching-Job, der offen ist? Jetzt mit inklusive Philadelphia, der ja seit neuestem offen ist.
Ja, also ich sag mal, persönlich würde ich mich freuen, wenn er zu den Falcons geht. Weil ich meine, je nachdem, was die machen mit ihren Spielern, hat er da natürlich auch super Waffen, mit denen er arbeiten kann. Ja, und dazu kommt, dass ich die Falcons natürlich auch ein bisschen mehr verfolge, weil ich mir auch mit einem Falcons-Fan den Game Pass teile, unter anderem. Bin ich dazu genötigt, die Spiele mir auch anzugucken. Von daher würde mich das persönlich besonders freuen. Ja.
Okay. Paul?
Ja, also ich finde den Chargers-Job am attraktivsten. Man hat quasi einen jungen Franchise-Quarterback und einen Top-Pass-Rusher. Das sind halt so die Steine, auf die man halt einfach bauen kann für die nächsten Jahre. Natürlich halt nicht in der einfachsten Division, aber das ist, glaube ich, einer der Jobs, den ich mir mit aussuchen würde. Der Eagles-Job, den finde ich sehr unattraktiv. Weil die Cap-Situation einfach katastrophal ist. Das Talent ist nicht wirklich da, wobei die jetzt ja ihre beiden Tackle wahrscheinlich wieder für nächste Saison gesund zurückbekommen. Aber die haben einige Probleme, und da reinzugehen, wo es jetzt diese Quarterback-Competition zwischen Wentz und Hurts irgendwie gibt oder geben wird, das ist halt nicht die Nummer, wo man, glaube ich, 100% sich sicher sein kann, wie es da abläuft und wie viel Mitspracherecht man da tatsächlich, was manches angeht, dann hat. Ne?
Ja, ja.
Deswegen so, ich finde die Jobs, die ich interessant finde, sind halt, wie gesagt, die Chargers, ja. Die Jaguars, der ist ja jetzt ja quasi besetzt. Ich finde, die Jets haben aber halt auch gar nicht so den schlechten Headcoaching-Platz da frei. Die haben sehr hohe Draft-Picks. Man kann sich entscheiden, ob man den Darnold hält. Man kann aber halt auch das Glück haben, dass irgendeine Mannschaft unbedingt auf Number 2 gehen möchte, die den Fields haben möchte, wo man dann halt weiter irgendwie zwei First-Round-Picks vielleicht für einen heilen kann, wenn man irgendwie vier Spots runter moves und dann vielleicht hier einen der Top-Tackle irgendwie vielleicht noch bekommt. Ne? Und mit dem anderen Draft-Pick, den sie bekommen haben, haben die auf jeden Fall auch da viele Optionen und halt auch genau wie die Jaguars viel Cap Space. Viele Mannschaften werden jetzt diese Saison in die Situation kommen, ob man jetzt halt zum Beispiel die Steelers nimmt im riesen Cap-Hit beim Roethlisberger, ob man jetzt die Saints nimmt, die deutlich über der Cap sein werden, oder manch eine andere Mannschaft. Dadurch, dass der Cap-Space fallen wird, wird es bei vielen Mannschaften harte Cuts geben, wo man sich von Spielern trennt, die man eigentlich gerne halten würde, wo dann so ein paar Mannschaften in der Situation sein können, Spieler vielleicht auch günstiger halt einzukaufen, weil jetzt im nächsten Jahr nicht so viel Capspace da ist. Und da können, glaube ich, so Mannschaften wie die Jaguars und die Jets einen schnellen Rebuild machen, auch wo da teilweise Spieler die wegen Covid ausgesetzt haben, wieder zurückkommen.
Ja. Müssen wir vielleicht kurz erklären, der Cap Space, für die das nicht kennen, es gibt ja quasi im Football eine Gehaltsobergrenze, also eine Grenze, die jedes Team maximal ausgeben kann für ihre Spieler. Und normalerweise ist sie eigentlich die letzten Jahre immer gestiegen, diese Cap Space. Sie wird aber nächstes Jahr fallen, unter anderem oder hauptsächlich, weil die Teams ja keine Zuschauereinnahmen hatten. Das wird da irgendwie alles mit reingerechnet. Und deswegen wird die tatsächlich weniger werden nächstes Jahr. Und wie Paul sagt, da sind einige Teams, die in Probleme kommen werden. Vor allen Dingen Philadelphia auch, mit ihren 60 Millionen für Herrn Wentz. Dominik, für dich, attraktivster, aktueller, offener Headcoach-Job?
Hätte ich jetzt auch wahrscheinlich die Chargers gesagt, weil da einfach echt gute Leute eigentlich am Start sind. Aber irgendwie haben sie es nicht so richtig auf die Kette gekriegt dieses Jahr.
Ja, ich denke auch, also so, wenn man sich die Spieler, den Roster anguckt, und auch die Bedingungen, neues Stadion und alles, sind die Chargers für mich der attraktivste Job. Denn man hat ja nicht nur einen guten Pass-Rusher und einen guten Quarterback, sondern man hat ordentliche Receiver. Eigentlich sogar zwei gute Pass-Rusher, wenn man Ingram noch mit reinrechnet. Allerdings, da hat Paul natürlich auch recht, eure Division ist das ja mit den Chiefs und den Broncos, den Raiders und den Chargers. Ja, es ist halt eine echt fiese Division. Wirklich fies. Der unattraktivste Job für mich ist tatsächlich aktuell Houston, einfach aufgrund des Zerwürfnisses, der da so dass da so herrscht. Ne? Das ist sehr schwierig, sich vorzustellen, dass da Ruhe einkehrt. Wenn Bienemy zu den Chargers geht, wäre natürlich hart zu einem Division Rival. Aber, ja, wie gesagt, ich glaube auch, der attraktivste Job, ich denke mal, zweitattraktivst, und also auf Platz 2 dürften tatsächlich die Falcons und die Lions sein, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, weil man einfach theoretisch noch Spieler hat, gerade auf Quarterback, die vielleicht noch 3-4 gute Jahre haben könnten mit Stafford und Ryan. Das kommt halt so ein bisschen drauf an, was man da machen will. Ja, ansonsten mal schauen, wie es da so weitergeht. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu den Spielen, die uns erwarten. Wir sind, wie gesagt, in der Divisional-Runde angelangt und die Teams, die letzte Woche eine Bye-Week hatten, steigen ein in das Geschehen und wir fangen an am Samstagabend um 22.35 Uhr deutscher Zeit. Die Los Angeles Rams sind zu Gast bei den Green Bay Packers in Frozen Lambeau Field, wie man so schön sagt. Und kalt wird es tatsächlich, etwas unter 0 Grad vorausgesagt. Ich habe mir mal, also zumindest heute per Wettervorcast, 29 bis 30 Grad Fahrenheit, das heißt so ungefähr um die 0 Grad. Allerdings wird es wohl auch winden und der Wind wird es auf ungefähr 21 bis 22 Grad Fahrenheit runterhauen. Sprich so ungefähr minus 5, minus 6 Grad, kann man sagen.
Schon knackig.
Das ist knackig, ja. Wohl kein Schnee, zumindest nach aktueller Voraussage, aber halt kalt, schweinekalt. Ich bin sehr gespannt, wie es aussieht. Der John Walford, der ja für die Rams, ich glaube, 10 Plays oder so gespielt hat gegen die Seahawks, bevor er ja relativ heftig da rausgenockt wurde, wird wohl nicht spielen. Das heißt, Jared Goff wird wieder spielen. Der sah jetzt gegen Seattle nicht furchtbar aus. Also er hat das Spiel halt immerhin nicht verloren. Das muss man einfach sagen. Er hat seinen Teil dazu getan. Die Rams-Defense sieht wirklich fantastisch aus. Aaron Donald wird wohl spielen. Mhm. Angeschlagen, aber er wird spielen. Bei den Green Bay Packers, wie vorhin erwähnt, fehlt ja der linke Tackle, David Bakhtiari. Das ist sicherlich ein Verlust. Und wo ich sehr gespannt drauf bin, ist tatsächlich das Duell Adams, also Wide Receiver Adams gegen Cornerback Ramsey. Ja. Das dürfte eins der interessanteren Spiele werden. Generell dürfte es, würde ich mal behaupten, in diesem Spiel drauf rauslaufen, Packers Offense gegen Rams Defense. Das dürfte absolut, das entscheidende Duell werden.
Ja, auf jeden Fall, da wird es drauf ankommen. Die Offense der Rams ist ja jetzt nicht unbedingt das Sahnestück und ja, also klar, die Connections Rodgers auf Adams muss unterbunden werden. Ne? Das, da haben sie mit Ramsey natürlich einen super Mann, der das auch schaffen kann. Ja, und dann kommt es halt so ein bisschen drauf an, hat Rodgers noch Optionen, ne? Hat er genug Zeit? Also ja. Für mich ist auch so ein Key-Matchup ist halt auch die Rams Front 7 einfach ne? Gegen ja. Rodgers und die O-Line.
Wahrscheinlich sogar die Rams Front 4, wenn man so sieht, was die gegen Seattle angestellt haben.
Ja, das könnte schon reichen, ja, wenn Donald gut drauf ist.
Ja, wobei ja die Green Bay Packers, also mit, wenn er Bakhtiari spielen würde, hätten die meiner Meinung nach eine der Top 3 O-Lines in der NFL. So sind sie auch immer noch sehr solide aufgestellt. Das wird jetzt nicht so sein wie jetzt die Seahawks O-Line, die halt einfach grottig ist, schon jahrelang.
Ja, das stimmt.
Da werden die Zeit finden, Sachen zu streamen und die Sachen mit Ramsey ist ja auch die, der wird nicht die ganze Zeit dem Receiver folgen und somit glaube ich einfach, dass die Packers hier und da ein Play halt einfach schieben können, wo sie halt einfach trotzdem halt gute Yards machen und die Rams Offense im Gegenzug tut sich dieses Jahr halt einfach schwer über 24 Punkte zu scoren, ne? Und ja. Ich glaube halt irgendwie nicht, dass die Rams auch mit der Bomben-D-Line, die mir halt auch als Chiefs-Fan durchaus Angst bereiten würde, dass die halt einfach ausreicht, um die Packers halt das ganze Spiel im Griff zu halten, dass der Rodgers halt auch erfahren, da der hier und da halt mal ein Audible callt, was da halt einfach dann halt das entscheidende bisschen sein wird.
Ja. wo wir gerade bei Rodgers sind, gerade für euch als Chiefs-Fans, Rodgers MVP, Chiefs, Mahomes MVP, wer wird's?
Ja, also von mir aus gerne Rodgers, weil der MVP gewinnt ja nicht den Super Bowl, ne? Das hat's ja dieses Jahrtausend noch nicht gegeben. Von daher darf er gerne gewinnen. Okay. Also lange Zeit war es für mich natürlich Mahomes, aber ja, man muss sagen, ja, von den letzten Spielen ja, waren jetzt zwei ja nicht so gut. Ne? Das war, glaube ich, sein viertschlechtestes und sein schlechtestes Spiel, was er irgendwie gemacht hat in den letzten Wochen. Ja, aber also ich denke mal, das ist auch nicht so wichtig. Das hat man gesehen, die Chiefs legen da gar nicht so einen Wert drauf, sonst hätten sie Kelce noch spielen lassen und so, ja, um den Rekord weiter auszubauen. Da geht es nicht drum. Die wollen die Trophäe haben.
Ich glaube, der Rodgers wird das ganz klar holen. Die schlechten Spiele von Rodgers waren eher am Anfang der Saison. Der Mahomes hat am Ende der Saison halt einfach ein bisschen nachgelassen, beziehungsweise waren halt auch mit den Dolphins halt einfach auch ein toughes Matchup für unsere Defense halt da noch mit drin. Und dadurch, dass wir den in der letzten Woche halt einfach aussetzen lassen haben, haben wir den da gar nicht mehr in die Competition geschickt und lassen den Rodgers damit laufen, der den MVP, glaube ich, sehr, sehr gerne nochmal hätte und den halt auch mitnehmen wird. Na, also das ist für mich gar keine Frage. Da spielt der Mahomes dieses Jahr, glaube ich, nicht mit. Aber das ist halt, glaube ich, auch für uns nicht so wichtig.
Nee, ich glaube auch nicht. Also ist jetzt nicht so, aber ist halt immer interessant. Ich glaube auch, dass Aaron Rodgers, dass ich wirklich gerne nochmal aufsetzen würde, alleine um den Packers irgendwie zu zeigen, ne, Jordan Love, sage ich nur. ja, war schwere Entscheidung. Okay, Dominik, was hast du zu dem Spiel zu sagen?
Ich denke auch, das wird auf jeden Fall darum gehen, dass irgendwie die Rams-Defense da in Schach gehalten werden kann. Ja. Und wenn sie das hinbekommen, also ich habe ein bisschen Statistiken mal gewälzt als Vorbereitung. Und also angeblich ist die Packers O-Line die zweitbeste der Liga mit 21 Sacks. Also stehen schon mal die Chancen gar nicht so schlecht, dass das irgendwie zu machen sein sollte.
Ja, ja.
Ich habe auch, also es war jetzt nicht ganz am Ende der Saison, aber irgendwann, ja, so ich glaube um Spieltag 13 rum habe ich mal geguckt, als auch diese Diskussionen aufkamen, Mahomes oder Rodgers MVP. Und da habe ich auch eine Statistik gesehen, dass Rodgers irgendwie nur in 8% der Snaps irgendwie unter Druck ist. Okay. Und der nächst, ich sag mal, meist Pressure oder wenigste Pressured Quarterback war irgendwie bei 11% oder 12%.
Okay.
Also er hat da tatsächlich auch anscheinend mehr Zeit als die anderen gehabt, das Jahr über. Ne?
Okay. Höre ich daraus raus, dass ihr alle die Green Bay Packers auf dem Zettel habt? Oder hat irgendjemand die Rams?
Ne, ich tippe in dem Fall tatsächlich auch auf die Packers. Aber es liegt auch so ein bisschen, also es ist ein Spiel, das ist auf der Kippe, auf jeden Fall. Und ich glaube, am Ende wird es das Wetter sein, was vielleicht den Unterschied macht, weil die Packers das gewöhnt sind, weil Goff vielleicht mit seinem Daumen dann auch ein bisschen mehr Probleme hat noch, wenn es richtig kalt ist. Und ich denke mal, in der Halle hätte ich es, glaube ich, auf die Rams getippt, tatsächlich. Okay. Weil die einfach alles haben, um die Packers zu schlagen.
Ja. Ich habe auch Green Bay. Ich glaube auch, dass es halt für Green Bay ein unglaublicher Vorteil ist, dass alle halt nach Wisconsin müssen. Ne? Und bei dem Wetter, das ist halt nicht so geil. Dazu kommt, wenn man so den einen oder anderen Pass gesehen hat, den Goff letzte Woche geworfen hat, die waren halt nicht so geil. Und der Ball wird sicherlich nicht einfacher zu handeln, da im schweinekalten Green Bay. Und ich glaube halt tatsächlich, selbst wenn die Rams es irgendwie schaffen, also ich glaube, es kommt mehr auf O-Line gegen D-Line an, als Ramsey gegen Adams, auch wenn das sicherlich ein interessantes Duell wird. Aber solange Rodgers halbwegs Zeit hat, und das hat er ja gezeigt, macht er halt auch irgendwie einen, wie heißt der Tight End, Tonyan?
Ja.
Der Junge hat 11 Touchdowns.
Ja,
so
ja.
Ganz unterm Radar so
gefühlt. Keiner so richtig mitbekommen, aber
liefert ab. Und die Packers Offense hat schon Waffen, solange sie nicht irgendwie anfängt, den Ball zu fummeln oder sowas. Auch Aaron Jones auf Running Back ist ein guter Back. Und die Packers Defense ist so, naja, ich würde sagen, oberes Drittel gefühlt. Ich habe es nicht nachgeguckt, aber sind jetzt keine Top Ten, aber dürfen.
Neunte der Liga steht hier.
Oh, doch. Krass.
Und ja, die Rams der erste
halt. Ne? Ja, klar, aber das sollte halt dann gegen eine, was immer die Offense von den Rams ist, reichen. Ne? Also die Rams werden das tun, was sie immer tun. Sie werden möglichst viel den Ball irgendwie laufen. Ne? Ich meine, wer heißt der Running Back? Akers, glaube ich, ne? Cam Akers, genau. Hat ein super Spiel gemacht letzte Woche mit irgendwie über 100 Yards gegen die Seahawks. Alles gut, aber auch die Seahawks, die Defense war halt auch nicht, ist jetzt halt auch nicht das Gelbe vom Ei insgesamt gewesen, ne? Das muss man auch ganz klar sagen. Gut, von daher Packers für uns alle vier. Da sind wir sehr gespannt. Und machen weiter mit dem Spiel, das in der Nacht von Samstag auf den Sonntag stattfindet. 2.15 Uhr deutscher Zeit. Die Baltimore Ravens gegen die Buffalo Bills. Ich gebe zu, das war eins der schwierigeren Spiele für mich zu vorherzusagen, weil ich, wenn man gesehen hat, wie die Colts gegen die Bills gespielt haben, ich glaube, dass in dasselbe Horn werden die Ravens irgendwie tuten, so gefühlt. Sprich, sehr viel Lauf. Die Bills-Defense sah gegen den Lauf nicht immer souverän aus. Und wenn die Ravens halt was können, dann ist es den Ball laufen.
Ja.
Ja. Wetter dürfte auch nicht so ein Faktor werden, auch wenn es in Buffalo wahrscheinlich auch ziemlich kalt wird. Aber die Ravens sind ja jetzt auch nicht gerade ein Florida-Team, also die kennen schlechtes Wetter. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die Bills, also da, ich nehme es direkt voraus, ich habe die Bills, zum einen, weil ich Chiefs-Bills als Championship-Game habe, also müssen die Bills quasi gewinnen, sind in der Pflicht. Und ich glaube einfach, dass die, auch wenn die Bills sich jetzt nicht immer mit Ruhm bekleckert haben gegen die Colts, sie insgesamt halt doch eigentlich auch eine sehr potente Offense stellen. Ne? Und die Ravens nicht so. Die haben natürlich eine gute Defense und der Defense-Coordinator der Ravens hat auch schon gesagt, naja, er wird auf jeden Fall wieder Druck machen gegen Josh Allen, wie er es ja auch gegen Tannehill gemacht hat und die Titans. Und da sind die ja wirklich gut gefahren, auch wenn es ein furchtbar langweiliges Spiel war. Aber der Gameplan war gut. Ich glaube aber, dass die Bills gut genug sind, das irgendwie zu overcome oder wie immer man das, also halt ein Mittel dagegen finden werden, das Spiel zu gewinnen. Olli.
Ja, also wie du schon sagst, das wird eine super knappe Kiste, glaube ich. Also es könnte sich fast lohnen, wach zu bleiben. Ich kämpfe noch mit mir.
Ich werde auf jeden Fall Mittagsschlaf machen. Ich möchte mir die Chance offen halten.
Ich mache entweder das oder ich gucke direkt nach dem Aufstehen, dass ich mich nicht spoilern kann, as live. Ja, ich denke, es kommt so ein bisschen drauf an, was wir für einen Lamar Jackson sehen werden. Ne? Also der muss halt, ich sag mal, einen guten Tag erwischen, weil jeder weiß, der wird viel laufen. Und wenn die Bills sich darauf einstellen können, auch wenn sie sonst jetzt nicht irgendwie die beste Rush-Defense haben, dann wird es schwer für die Ravens.
Ja.
Muss man ganz klar sagen, weil ich glaube, viel mehr Waffen haben die nicht. Wenn du Jackson ausschalten kannst, dann kommt da nicht viel. Und ja, dann kommt es ja so ein bisschen darauf an, wie gut hält die Ravens Defense gegen die Bills Offense. Ne? Weil die Bills sind halt, die haben nicht nur Stephon Diggs, die anderen Receiver sind auch gut. Ne? Und ja. Wenn du die dann alle coverst, dann kommt es noch drauf an, dann läuft der Allen auf einmal und dann hast du noch eine andere Dimension offen. Ich glaube schon, dass sie in der Lage sind, das auch in Schach zu halten und da dran zu bleiben. Aber dann brauchst du halt einen guten Lamar Jackson, der, ich sag mal, das Spiel dann auch gewinnen kann.
Ja.
Und ja, da wird es drauf ankommen. Ich glaube, am Ende wird es aber nicht reichen und die Bills werden gewinnen und dann einziehen ins Championship-Game.
Okay, Dominik?
Ich sehe das ähnlich. Also wenn die Bills den Jackson unter Kontrolle haben, dann wird das, glaube ich, relativ eindeutig für die Bills ausgehen. Ansonsten könnte es schwierig werden, aber ich schätze mal, die werden sich da schon irgendwie was einfallen lassen. Deshalb bin ich auch eher bei den Bills.
Okay. Paul?
Ja, ich bin auch bei den Bills. Die Ravens werden wahrscheinlich Druck bringen. Das Problem ist, dass der Allen einer der besten Quarterbacks gegen eine Mannschaft, die einen fünften Rusher ist, bringt. Ne? Da hat er, glaube ich, unglaublich hohen Completion Percentage. Auch als die jetzt Ravens gegen die Chiefs Druck gebracht haben, sah das nicht immer gut aus. Der Allen ist durchaus gut da, irgendwie noch eine Sekunde zu kaufen. Das heißt, da glaube ich nicht, dass der Druck von den Ravens da entscheidend sein wird. Ich glaube, das ist so ein Turnover-Spiel. Ich traue durchaus den Bills zu, dass sie einmal irgendwie den Ball verlieren.
Ja.
Beim Lamar Jackson, Ne? Also der ist da schon so ein bisschen so die Wildcard für mich. Ne? Also ja. Er kann das Spiel für die Ravens entscheiden mit einem Big Play. Er kann aber halt auch so eine Interception schmeißen wie letzte Woche, die ja. einfach für mich nicht erklärbar ist. Ja. Für die Bills ist, finde ich, halt auch noch ganz wichtig, für viele Mannschaften, man muss wissen, wie man den Quarterback rusht. Ein Lamar Jackson muss man in der Pocket halten. Da ist nicht der harte Druck entscheidend, wie bei einem manch einen anderen Quarterback, der Tom Brady zum Beispiel, der steppt gerne in die Pocket hoch, manipuliert die unglaublich gut, wird aber nie sein Glück nach außen suchen oder einen langen Lauf irgendwie machen. Ja. Und da ist es halt wirklich wichtig, dass die Bills halt versuchen, halt den Lamar Jackson halt in der Pocket zu halten, den nicht nach außen verlieren dürfen, wo er dann vielleicht gegen eine Man-Coverage vielleicht viel mit den Füßen macht oder auch je nach Bedarf, was für eine Zone die spielen, halt einfach da Löcher halt einfach schnell da sind, wo der da halt die Yards mitnehmen kann oder halt über so einen Improvisationsspielzug halt den großen Play sieht. Ich sehe aber halt einfach, dass das Spiel irgendwie durch die Ravens, durch das höhere Turnover-Differential halt irgendwie verloren wird. Für mich ja. ist das Spiel mit eine sehr knappe Kiste. Ne? Also auch Las Vegas sagt irgendwie, Bills sind 3 Punkte Favorit. Drei Punkte Favorit at home. 3 Punkte ist immer das, was man als Favorit zu Hause normal mit Fans im Stadion so gespottet bekommt. Ne? Also ganz knappe Kiste für mich.
Aber ich glaube halt einfach. Auf neutralem Feld 0.
Genau. Ne? Und ich glaube halt einfach, dass gerade jetzt gegen den Pass Rush halt einfach da ein paar Plays drin sind für die Bills, die Entscheidung halt einfach bringen können. Die müssen aber halt einfach aufpassen, dass sie nicht einmal hinten sind. Wenn sie einmal hinten sind, können die Ravens halt die Uhr auch bewegen und dann kann es auch ganz schwierig werden. Gerade mit so einem Turnover irgendwo zum falschen Zeitpunkt.
Ja, ich glaube auch, das dürfte sehr, also Turnover dürfte interessant werden und wie du gesagt hast, der Herr Jackson ist gerade halt im Passgame immer für so ein Ding gut. Allerdings halt auch die Bills, wie wir ja gesehen haben gegen die Colts, wenn man überlegt, dass da 2 Interceptions nicht gezählt haben. Mein Glück muss man auch mal haben, ne? Aber plus der Fumble von Allen, den dann der O-Liner recovered hat, da war schon auch, das war schon so ein bisschen Leben auf der Rasierklinge, wie man so schön sagt. Da müssen sie einfach gucken, was sie rauskriegen. Aber ich glaube auch, also bei beiden Teams werden die Quarterbacks quasi mit die Faktoren sein. Zum einen, was die Turnover angeht und zum anderen tatsächlich bei den Bills, wie viel läuft Josh Allen selber, wie viel läuft er sinnvoll und halt inwiefern, und das finde ich, hat man gegen die Titans gesehen, wenn die Titans es geschafft haben, den Jackson in der Pocket zu halten, wie Paul gesagt hat, dann sah er nicht so geil aus. Ne? Also die Plays, die guten Plays, die er gemacht hat, waren alle, wenn er auf der Flucht war und halt improvisieren musste. Da war nichts mit Pocket-Passer wird er im Leben nicht mehr.
Nee. Sagt auch die Statistik.
Ja, und das ist auch, ich meine, als Offense-Coordinator muss ich sowas halt irgendwie auch im Blick haben. Ne? Wenn mein Quarterback halt kein Pocket-Passer ist, dann muss ich damit halt irgendwie leben. Und das ist so ein bisschen auch Gefühl bei den Ravens nicht der Fall, dass der Offense-Coordinator das macht.
Die Ravens haben ja vor allem, was das Run-Game ist, jetzt im Vergleich zum Anfang der Saison deutlich umgestellt. Ne? Die Ravens waren ja letztes Jahr und Anfang dieses Jahr eher jetzt eine Big-Personnel-Mannschaft, die gern mit 2 Tight Ends und Co. Gespielt haben. So, und in den letzten Wochen der regulären Saison kam so ein bisschen die Wende, wo die eher halt in offene Formation gegangen sind mit 4 Receiver-Sets, um halt einfach die Defense was auseinanderzuziehen, um da Running Lanes zu öffnen. Ja. Und ich glaube halt einfach nicht, dass die zu oft den Ball halt einfach in die Luft packen werden. Hier und da Play-Action-Pässe, vielleicht irgendwie eine Run-Pass-Option. Ich glaube halt, ich habe halt einfach bei den Ravens zu große Angst um die Turnover.
Ja, es wird halt in dem auch da andersrum, ne? Weil die Bills dürfen nicht in Hintertreffen geraten. Interessant wird's halt, wenn die Bills auf einmal dann vorne sind. Weil dann muss Baltimore mehr oder minder irgendwann da anfangen, halt mehr zu passen. Und das würde den Bills natürlich, glaube ich, sehr ins Konzept passen. Weil dann sind sie definitiv im Vorteil. Gut, ihr Lieben. Also Bills für uns alle 4. Und damit zum nächsten Spiel, dass das montags, also quasi Montagnacht 0.40 Uhr ist, das ist das zweite Sonntagsspiel oder halt Montag 0.40 Uhr, das späte Spiel auf jeden Fall. Die Tampa Bay Buccaneers zu Gast bei den New Orleans Saints, und da habe ich auch eine Weile gebraucht, um mir irgendwie über das klar zu werden, wen ich da nehmen möchte. Dominik, fang du doch mal an.
Ja, also das war auch für mich das Schwierigste da irgendwie, also weil ich die Teams beide jetzt auch nicht so sonderlich verfolgt habe das ganze Jahr über, da fand ich es auch schwer, das irgendwie einzuschätzen. Also ne, ich kann mich da nur so ein bisschen auf, halt wie gesagt, Statistiken und Bauchgefühl berufen.
Ja.
Und echt schwer einzuschätzen. Ich glaube, irgendwie werden die Saints das noch hinbiegen, weil ich die irgendwie vom Gefühl als dann doch das komplettere Team irgendwie einschätze. Aber man weiß halt nicht, also in den letzten Spielen haben sich die Bucks ja schon ordentlich gesteigert, gerade auch was das Spiel von Brady angeht. Ja. Deshalb, also würde mich nicht wundern, wenn dann die sich da auch irgendwie durchbeißen würden. Ist echt schwer einzuschätzen, aber ich gehe trotzdem mal irgendwie vom Gefühl mit den Saints.
Okay, Paul?
Ich bin bei den Bucks ganz einfach, also aus dem Grund, irgendwie glaube ich, dass der Drew Brees nicht mehr den Arm dafür hat, hier die tiefen Bälle anzubringen. Ich weiß nicht, ob der mehr als 5 Bälle über 20 Yards irgendwie geworfen hat dieses Jahr. Ich sehe die einzigste Möglichkeit, irgendwie dem Kamara den Ball zu füttern. Ich glaube nicht, dass die den Taysom Hill rauslassen werden. Die werden den immer irgendwie auch auf Quarterback reinbringen, jetzt für irgendwie so wirklich eine Short-Yardage-Nummer, also Short-Short-Yardage irgendwie noch in Ordnung. Nur das ist mir halt einfach, das heißt zu kreativ. So gut ist er halt im Passing-Game halt nicht, dass ich den als Quarterback drin haben möchte. Ne? Und dafür ist der Drew Brees dann halt vielleicht halt auch noch eine Nummer zu gut. Auf der anderen Seite wird der Tom Brady halt warm, ist halt gerade was das tiefe Passspiel angeht, ist er ja sehr stark dieses Jahr nach irgendwie so ein paar Anfangsschwierigkeiten. Der braucht immer so ein bisschen Zeit, um sich an seine Receiver zu gewöhnen und da Vertrauen halt zu denen zu haben. Das hat er, glaube ich, mittlerweile.
Ja.
Und ich glaube halt einfach dadurch, dass ich nicht irgendwie. Und auf der anderen Seite weiß ich nicht jetzt hier, was macht die Saints Defense? Eine sehr gute Defense. Die muss aber halt, die kann den Tom Brady unter Druck setzen, muss aber halt auch aufpassen, wie sie den rushen. Na, also das ist für mich so das Entscheidende. Wenn die Saints die Bucks stoppen, dann halt nur durch vernünftigen Druck, nicht zu viele Leute bringen. Und die müssen halt den Tom Brady halt vor allem von innen Druck machen. Na, also das ist jetzt kein Spieler, wo der Druck über jetzt den Defensive End für mich der entscheidende ist, sondern der Druck, der durch die Mitte irgendwie kommt. Ne? Ja. Dass der von seinem Spot innerhalb der halt zwischen den beiden Guard-Positionen halt weg muss. Ne? Ja. Aber ich glaube, es halt irgendwie wird eine knappe Kiste, aber ich glaube, irgendwie machen das die Bucks.
Ja.
Ja, Olli? Würde ich auch fast sagen. Also ich habe auch lange überlegt, das ist auch irgendwie so das Duell der Opas. Ich bin jetzt wahrscheinlich
übertragen auf History
Channel. Letzten Jahr, wo ich das noch sagen darf, weil beide irgendwie knapp ein Jahr älter sind als ich oder so ungefähr. Ich glaube, das wird es nie ergeben, dass zwei Quarterbacks gegeneinander spielen, die älter sind als ich.
Ja.
Und vor allen Dingen verglichen mit der AFC ist es natürlich witzig, weil da ist, glaube ich, kein Quarterback über 26 oder so. Ne? Das ist natürlich schon
ein krasser Unterschied. Doch, Philip Rivers.
Klar, aber jetzt nicht mehr drin.
Also im Rennen nicht
von mehr. Von denen, die drin sind, sind glaube ich alle irgendwie gerade 26 oder so. Baker
Mayfield ist tatsächlich der Älteste.
Ja.
Mit 26.
Ja, von daher wird das natürlich ein Game, was unique ist. Da war schon alleine klar wegen dem Duell Brees gegen Brady. Ne, da warten natürlich viele drauf. Und es ist, glaube ich, auch das einzigste Spiel, was schon mal stattgefunden hat dieses Jahr.
Zweimal sogar. Ne?
Einmal sogar. Und das hat mich so ein bisschen eigentlich fast wieder abgebracht von meinem Tipp, weil da haben nämlich ja zweimal die Saints gewonnen.
Ja. Eindeutig sogar. Ne?
Ja, beim zweiten Mal, glaube ich, sogar richtig krass. Irgendwie
38-3.
38-3.
Also war nicht mal knapp.
Ja. Aber gut, vielleicht ist es so, Paul hat ja gesagt, als wir uns das letzte Mal getroffen haben, in der NFL Gewinn von 10 Spielen, die Teams aufeinandertreffen, kein Team irgendwie 10 Spiele, sondern ein paar Spiele gehen immer an die anderen und wahrscheinlich ist es dann jetzt auch mal an der Zeit, dass die Bucks gewinnen. Okay. Und so wie Paul auch sagte, ich glaube, es gibt auch einen Gameplan, den die verfolgen müssen, um das zu schaffen. Ich glaube, die müssen einfach, ne, also Kamara irgendwie spyen, den aus dem Spiel nehmen. Und Breeze einfach dazu zwingen, irgendwie, sag mal, die langen Pässe zu werfen. Das kann er zwar auch, aber das können die Bucks auch verteidigen. Und ich glaube, dann haben die eine realistische Chance, auch jetzt quasi dann das dritte Spiel für sich zu entscheiden.
Okay, ich habe auch die Buccaneers. Tatsächlich auch aus mehreren Gründen. Zum einen haben mir die Saints gegen die Bears überhaupt nicht gefallen. Damit fängt es mal an. Ich glaube, also das Highlight dieses Bears-Saints-Game war quasi die Übertragung auf Nickelodeon. Ansonsten gab es da nicht viel Schönes zu sehen. Die Bucks-Defense ist gegen den Run sehr gut. Kamara ist jetzt natürlich kein reiner ich drückte den Ball in die Hand Running Back, sondern schon jemand, den die ja sehr stark benutzen auf allen Positionen, die da irgendwie zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, die Buccaneers Defense hat teilweise sehr, sehr gut ausgesehen gegen den Run. Ja, das Spiel ist vor allen Dingen zwei alternde Quarterbacks. Deswegen wird das Spiel auch auf History Channel übertragen, habe ich genau. irgendwo gelesen. Ich glaube halt, und deswegen habe ich die Buccaneers jetzt am Ende des Tages genommen, wobei es absolut irgendwie so ein Coin-Flip-Game. Wenn die Saints Defense das richtig macht, haben die eine absolute Chance. Vom Gefühl her ist es aber so, dass vor allen Dingen Tom Brady in den Playoffs immer irgendwie nochmal ein anderer Tom Brady ist als in der Regular Season. Das ist das eine. Und das, auf was Paul auch eben meinte, Brady braucht halt immer so ein bisschen mit seinen Receivern. Und dieses Jahr hat es halt ein bisschen länger auch gedauert, einfach weil keine richtige Preseason, kein richtiges Training Camp. Das Team ist ja mehr oder minder komplett neu zusammengestellt, was da sitzt und steht. Ne? Also ich meine, Evans war da und Goodwin war da. Ansonsten hast du da Antonio Brown neu, du hast Godwin neu, du hast Fournette neu hinten auf Running Back, du hast McCoy neu auf Running Back, du hast Brady auf Quarterback neu, du hast einen neuen Offense Tackle, den die Giants hätten draften können, ja und so weiter. Ne? Dazu kommt, das fand ich sehr interessant, ich habe es gerade extra nochmal rausgesucht, weil Paul das sagte, dass Inside halt auch interessant ist, also quasi Saints Inside Defense Line gegen die Bucks Offense Line Inside. Der eine Guard der Tampa Bay Buccaneers, Ali Marpet heißt er, hat seit Woche 6 keinen Sack mehr erlaubt. Das heißt, in Woche 6 hat er seinen letzten Sack aufgegeben. Das sind 1075 Passblock-Snaps gewesen. Entschuldigung, seit 2019 sogar. Sogar falsch gelesen. Also Woche 6 2019 hat er seinen letzten Sack aufgegeben. 1075 Passblock-Snaps. Das ist
nicht schlecht.
Eine ziemlich gute Statistik, würde ich mal sagen. von daher, die Bucks O-Line sieht ordentlich aus. Brady ist ja jemand, der auch durchaus den Ball schnell loswerden kann, wenn es sein muss. Das kann zwar Breeze auch, aber wie Paul sagt, gerade im Deep Pass Game ist Drew Breeze einfach nicht mehr Drew Breeze. Ich freue mich für ihn, dass er so weit gekommen ist, weil er dann halt nicht ganz so unwürdig abtreten muss. Also ist mein Tipp, dass er
abtritt. Geht ja trotzdem, hat Big Ben gezeigt, ne, wenn er denn abtritt.
Ja, genau. Genau, ja, also allein, dass er es in die Playoffs geschafft hat. Ne? Allein nach dieser schweren Verletzung mit seiner punktierten Lunge und schieß mich tot.
Ja, das stimmt.
Also die Tatsache, dass er in den wenn es denn sein letztes Jahr sein sollte, dass er es da schafft, in die Divisional-Runde zu kommen, Hut ab, wirklich, allergrößten Respekt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass er dieses Jahr auf dem Level ist, das er haben müsste, um halt weiterzukommen. Während Tom Brady leider immer noch sehr gut aussieht da auf Quarterback und auch die entsprechenden Waffen um sich rum hat. Und mit Arians und wer ist der Offense Coordinator? Leftwich, glaube ich, ne? Byron Leftwich ist das, ja. Auch ehemaliger NFL-Quarterback. da ja auch wirklich zwei sehr smarte Leute stehen. Plus halt, dass es auch, dass die Bucks halt auch eine sehr gute Defense haben. Und ich halt auch glaube, also mich hat es schon gewundert, dass die Falcons, dass die Saints quasi beide Duelle in der Regular Season gewonnen haben. Normalerweise splittest du ja in der Division, wenn du so ungefähr gleich gut bist. Von daher, ein drittes Mal wird sich Brady, glaube ich, nicht geben wollen. Zumal, ich glaube, das erste Duell war auch direkt in Woche 2 oder 3, ziemlich am Anfang. Da war ja bei den Buccaneers das noch nicht so gefestigt. Von daher, ja, ja, genau, die haben direkt in Woche 1 gegeneinander gespielt und dann aber auch relativ schnell, glaube ich, wieder gegeneinander. Also es ist, ja, also wie gesagt, Buccaneers auch für mich, aber sollten es die Saints machen, also sollte ich Montagmorgen aufstehen und die Saints haben das irgendwie mit einem Field Goal gewonnen, würde mich das auch nicht wundern. Aber schwer halt zu sagen. Gut, damit dreimal Buccaneers, einmal Saints. Damit hätte ich zumindest mit Dominik schon mal ein Challenge-Game. Ich glaube nämlich, dass wir im nächsten Spiel wahrscheinlich wieder alle einer Meinung sind. Es sei denn, Dominik nimmt aus Trotz.
Einfach nur so, genau. Hauptsache gegen die Chiefs.
Genau. wir reden nämlich von dem Sonntag 21.05 Uhr Spiel, wenigstens eine halbwegs dankbare Uhrzeit für alle, die am nächsten Tag arbeiten müssen. Die Cleveland Browns sind zu Gast bei den Kansas City Chiefs und natürlich lassen wir in dem Fall Olli und Paul gerne den Vortritt, die uns jetzt erzählen werden, warum die Chiefs aus ihrer Sicht vermutlich gewinnen werden, würde ich mal tippen.
Ja, Paul ist, glaube ich, noch gar nicht angefangen, oder? Dann darf er gerne.
Ja, gerne.
Zuerst. Ja, also ich sehe bei den Chiefs ganz klar, wird es für die Brown schwer, uns dauerhaft irgendwie zu stoppen. Ich glaube, in der Offense haben wir einfach zu viele Waffen, ja, um wenig zu gucken, auch wenn das wenige Wochen in den letzten Wochen in der Regular Season jetzt teilweise auch nicht so schön aussah. Die O-Line hat halt so ein paar Leichen bei uns noch mit rumlaufen. Unser bester O-Liner wird wahrscheinlich mit Mitchell Schwartz dieses Jahr nicht mehr spielen.
Das ist der rechte Tackle.
Das ist der rechte Tackle. Guards haben wir alle schon ausgetauscht. Ich glaube, von den Projected Startern vor der Saison spielt nur noch der hier Eric Fischer auf linker Tackle, hat aber auch teilweise Rückenprobleme dieses Jahr gehabt. Der Rammers auf rechter Tackle hat auch mit Rücken zu kämpfen gehabt. Also auch zu dem Zeitpunkt in der Saison wird, glaube ich, kein O-Liner mehr hundertprozentig fit sein. Die Browns haben natürlich jetzt nicht den schlechtesten Pass-Rush in der NFL und werden halt auch den Mahomes hier und da unter Druck setzen, wo der halt einfach wieder improvisieren muss oder viel zu tief Dropback startet. Ich glaube aber halt irgendwie, dass der Mahomes sich sehr, sehr gut auf das Spiel vorbereitet hat. Ich habe heute irgendwo gelesen, der hat letzte Woche alle Mannschaften schon gestudied. Man muss bei den Browns ja auch sagen, dass die gegen die Steeler, glaube ich, 5 Turnover hatten, ja, die denen quasi teilweise wirklich geschenkt werden. Also wurden, ich glaube nicht, dass die Chiefs irgendwie 5 Turnover machen und die Steelers hatten irgendwie nicht die Eier, dann halt bei 4. und 1 auf der 46-Yard-Linie mit 13 Punkten hinten dafür zu gehen im Spiel gegen eine Mannschaft mit einem Top-Running-Back, wo eigentlich jeder wissen müsste, ein guter Drive kann halt einfach auch 7 Minuten von denen kosten. Ja. Da muss man halt früher schon auch, wenn man hinten liegt, so eine Chance halt nehmen. Ja, leider haben halt die Browns halt eine sehr, sehr gute O-Line mit meiner Meinung nach ganz klar in den Top 3 der NFL halt irgendwo mit drin. Für mich ist die Packers, Colts und die Browns O-Line sind meiner Auffassung nach einfach die 3 besten. Mhm. Und das halt auch, glaube ich, mit Abstand von dem, was da hinterherkommt. Die Chiefs werden da Probleme haben, teilweise gegen das Running Game. Ich glaube aber halt einfach, dass irgendwo wird man die Stops bekommen. Ich glaube nicht, dass der Baker Mayfield ein fehlerfreies Spiel machen wird. Was halt für mich, für die Browns ein Schlüssel zum Erfolg sein könnte, wäre das Passing Game auf die Running Backs. Da fällt wahrscheinlich unser Rookie-Linebacker Willie Gay aus, der wahrscheinlich unser bester Coverage-Linebacker ist. Da wird es Mismatches irgendwo geben, wo die punkten können. Und dann ist es ja so, dass die Chiefs, glaube ich, so die mit die schlechteste Red Zone Defense haben in der NFL und die Browns haben eine der besten Red Zone Offensives. Das heißt, wenn die in die Red Zone kommen, stehen die Chancen ganz gut, dass halt irgendwie gepunktet wird. Mhm. Ich glaube halt einfach, dass halt irgendwie dazwischen genug Stops halt einfach kommen, dass die Chiefs halt am Ende mit mehr Punkten halt rauskommen. Und bei den Browns muss man halt einfach über die gesamte Saison halt, wenn man da drüber guckt, wie die das ganze Jahr gespielt haben, ist wahrscheinlich das Steelers-Spiel mit das Beste von denen gewesen. Ne? Ja. Natürlich kann man auch zur rechten Zeit heiß werden und alles abrufen. Wenn die jetzt halt sonst eine wirklich gute Saison gespielt hätten, würde ich denen da vielleicht ein bisschen mehr Respekt zollen, aber ich glaube halt einfach irgendwie, dass die Chiefs für sich entscheiden werden. Nur wenn wir halt wirklich ganz früh, ganz weit hinten sind, kann es schwer werden, wenn die dann halt wirklich den Ball laufen können. Hm. Und der einzige Weg für die Browns ist halt wirklich, wenn meiner Meinung nach, wenn sie halt auch mal ein bisschen anfangen zu zocken, ähnlich wie die Colts letzte Woche gegen die Bills, beim Fourth Down mal dafür zu gehen, wo man vielleicht nicht dafür gehen sollte, einfach um Punkte mitzunehmen, die sonst nicht einkalkuliert wären oder halt einfach vielleicht ein Fake Punt oder sowas in der Richtung. Die sollten sich, wenn sie eine Chance haben wollen, am Gameplan von den Carolina Panthers gegen die Chiefs halt so ein bisschen orientieren, weil ich finde, die haben das von allen Mannschaften dieses Jahr am besten gemacht und uns da einige Probleme bereitet, wo wir wirklich halt auch nur mit Glück so ein bisschen rausgekommen sind.
Okay. Olli?
Ja, also Paul hat jetzt ja schon viel gesagt, war ja auch nicht anders zu erwarten. Klar, wenn du gegen die Chiefs gewinnen willst, ne, das Rezept, das kennt irgendwie jeder und trotzdem hat es irgendwie kaum einer geschafft dieses Jahr. Ne? Du musst die Uhr kontrollieren. Du musst einfach dafür sorgen, dass die Chiefs Offense nicht auf dem Feld ist. Ne? Mhm. Es ist so, klar, die Running Backs, ne, nicht nur Nick Chubb, sondern auch Kareem Hunt, sind beide brandgefährlich irgendwie und die können damit die Uhr kontrollieren. Aber ich glaube halt, wenn es am Ende darum geht, dann halt viele Punkte zu machen, dann haben die Chiefs dann am Ende auch, den längeren Atem. Mhm. Von daher tippe ich auf jeden Fall auf die Chiefs, aber das ist ja jetzt auch keine Überraschung. Edward Zulaire ist, glaube ich, fit. Also,
meine ich, ja, hätte ich auch gelesen.
Voll trainiert, aber Andy Reid war irgendwie guter Dinge. Anthony Hitchens ist wieder zurück, der hilft uns sicherlich auch, wenn es um die kurzen Pässe auf die Running Backs geht oder überhaupt den One zu stoppen. Jeder, der neutral ist, will natürlich gerne den Außenseiter gewinnen sehen, die Browns. Das wäre natürlich eine super Cinderella-Story, wenn die den Titelverteidiger aus dem Turnier schießen, sag ich mal.
Ja.
Ich glaube, am Ende haben sie dann da aktuell noch nicht die Mittel für. Ne? Es gibt ja auch schon so ein bisschen, so Kareem Hunt hat ja auch irgendwie schon getweetet, dass es für ihn personal ist und Sammy Watkins war nicht ganz geschickt, als er gesagt hat, nächste Woche haben wir einen guten Gegner. Ich glaube, er meinte schon auch eigentlich die Browns, aber es ist natürlich nicht zu verstehen. Und aber am Ende, ich hoffe natürlich, dass es nicht mal knapp wird.
Ja.
Da muss man allerdings auch sagen, ich glaube, beim letzten Spiel war das auch irgendwie so eine Statistik, dass die Chiefs irgendwie da so eine Serie hatten, die meisten Spiele in Folge knapp gewonnen irgendwie. Ne? Also mit nur einem Score irgendwie 7 Siege in Folge oder so. Das ist natürlich auch eine Serie, die sollte jetzt nicht in den Playoffs reißen.
Ja, ich finde, bei den Chiefs muss man sagen, wenn man dieses Jahr jetzt mal anguckt, ne, Season Opener gegen die Texans, wo man noch nicht wusste, dass die Texans schlecht sind, deutlich dominiert und gewonnen. Gegen die Ravens als mit Super Bowl-Favorit oder Playoff-Favorit deutlich gewonnen, keine knappe Kiste.
Ja.
Gegen die Bills auch gewonnen. Für mich war das Spiel nie wirklich richtig knapp und gegen die jetzt die Saints auch meiner Meinung nach deutlich gewonnen, auch wenn sie hinten raus dann irgendwie so ein bisschen rankam, auch gegen die Buccaneers. Das war meiner Auffassung nach auch nicht so knapp, wie das Ergebnis das Ganze halt irgendwie gemacht hat. Irgendwie, wenn wir abliefern mussten, haben wir halt irgendwie abgeliefert und die Top-Opponents, gegen die wir gespielt haben. Und meiner Meinung nach, wenn man jetzt den Schedule von den Chiefs mit wirklich guckt, gegen wen haben wir alles gespielt, wer noch tief in den Playoffs ist. Und da jetzt halt irgendwie mal den Schedule von den Browns, Ravens und Co. halt gegenhält, glaube ich schon, dass wir in der regulären Saison die meisten, gegen die meisten Top-Mannschaften, was auf jeden Fall die jetzt die letzten Teilnehmer an den Playoffs angeht, gespielt haben.
Und ich glaube halt nicht gegen die Packers, ne? Ja, nicht gegen Packers und nicht gegen Rams, ne? Ansonsten gegen alle.
Genau. Ne? Na, sonst haben wir gegen den Rest gespielt und auch alles gewonnen. Ne? Und die anderen Mannschaften haben halt irgendwo immer mal ein Spiel verloren. Ne? Jetzt gegen eine von den guten Mannschaften. Und die Spiele waren meiner Meinung nach, wo wir wirklich gegen die guten, also in Anführungszeichen guten Mannschaften gespielt haben, waren die Spiele halt auch nicht wirklich mehr knapp, ne? Die knappen Spiele waren für uns gegen die Raiders, die jetzt nicht verkehrt waren, ne? Gegen die Chargers, die Panthers und den hat man noch Miami, ne?
Und unerklärlicherweise gegen Atlanta, aber das war schon, da war es eigentlich schon fast egal.
Ja, aber deswegen glaube ich schon, dass das irgendwie eine klare Nummer für die Chiefs wird. Aber ist halt auch halt wirklich ein gutes Running Game, kann halt auch, also kann Probleme machen. Deswegen ist das bei Weitem nicht garantiert, aber ich glaube, von allen Spielen jetzt halt auch vom von der Punktedifferenz, glaube ich, hat das Chiefs-Spiel die Chance, das Spiel mit der höchsten Punktedifferenz vom Sieg zu sein, wenn man jetzt halt sich die anderen Matchups halt anguckt.
Ne? Ja, glaube ich auch. Was meinst du, 2 Wochen Pause, Vorteil oder Nachteil?
Ja. Also ich glaube halt einfach, dass viele Spieler zu dem Zeitpunkt halt einfach ein bisschen Zeit brauchen, um fit zu werden. Ne? Es gibt halt einfach nicht den in der Runde davor nicht den garantierten Sieg, den man halt irgendwie mitnehmen kann. Ne? Man muss ja fast sagen, dass wir jetzt nicht 2, sondern fast 3 Wochen Pause hatten mit dem Spiel gegen jetzt die Chargers am Ende der Saison, ne? Wo jetzt halt auch nur ein Teil gespielt hat, das könnte natürlich halt irgendwie zu wenig sein, aber am Anfang der Saison haben wir halt auch eins unserer besten Spiele halt, was heißt auf jeden Fall unser eins der highest scoring Spiele gegen die Texans gemacht und da glaube ich halt einfach, dass das der Andy Reid das schon oft genug gemacht hat und die Leute irgendwie alle ready hat. Ich glaube jetzt halt nicht, dass wir halt vom mit der falschen Einstellung an das Spiel halt rangehen, sondern ich glaube, dass die Spieler alle sehr zielgerichtet sind, teilweise gerade in den Lines froh sind, dass da halt der Körper eine Woche Pause bekommen hat, ne, und die werden schon alle fit sein. Ne? Also die Browns haben, finde ich, Glück gehabt, dass trotz der vielen Verletzungen, Covid-Sachen und Co., die O-Line und Co. halt noch so gut ausgesehen hat. Ne? Aber es wird halt auch bei denen jetzt keine Wunderheilung sein, dass ein Spieler ein Spiel verletzt setzen musste und dann wieder jetzt heil gesund ist. Ne? Deswegen glaube ich schon, hilft ein bisschen. Ne? Also 2 Wochen Pause finde ich grundsätzlich gut. 3 Wochen weiß ich nicht. Das gibt es halt auch einfach zu selten, dass ich da halt einfach sage, dass das da große, der entscheidende Faktor ist. Ich glaube, ein paar Fans dürfen ins Stadion halt reingehen. Leider natürlich nicht halt die Playoff-Atmosphäre, die man sich zu der Zeit halt irgendwie in Arrowhead halt wünschen würde.
Ja, klar, der Heimvorteil wird nicht so gewaltig sein, wobei es ja schon was ausmacht, wenn auch nur ein paar Leute drin sitzen.
Das, das fand ich auch interessant, das haben ja auch viele Spieler gesagt. Also, dass halt 600 oder 6.000 Fans halt im Fall der Fälle auch wie 60.000 Fans klingen können, aber Fans sind Fans.
Ja.
Das ist auf jeden Fall interessant.
Oh, gut. Ja. Und zur Bye-Week muss man sagen, Andy Reids Bilanz ist da, glaube ich, auch echt relativ eindeutig. Der hat, glaube ich, irgendwie, also zumindest zu Chiefs-Zeiten nur ein Spiel nach einer Bye-Week verloren. Und wenn er Zeit hat, zum Gameplan zu machen, dann ist das meistens eine gute Sache.
Dominik?
Ja, ich bin auf jeden Fall auch bei den Chiefs. Also ich glaube, also wenn man jetzt das letzte Spiel gesehen hat gegen die Steelers, ne, trotz 5 Turnover hat Roethlisberger immer noch über 500 Yards geworfen. Also ich glaube, dann kriegt der Mahomes das auch irgendwie hin. Und auch kein, also die Browns haben auch keinen Sack geschafft gegen die Steelers. Also wenn da auch wenig Druck kommt, dann hat Mahomes auch genug Zeit, da irgendwie was hinzukriegen mit den ganzen Waffen. Und davon gehe ich eigentlich auch davon aus, dass die Chiefs das relativ souverän machen.
Ja. Ich habe auch die Chiefs, um das abzurunden. Interessant fand ich noch so, ich habe heute eine Statistik gesehen, Denzel Ward, der hat Cornerback der Browns, hat ja letzte Woche nicht gespielt wegen Corona, wird wieder am Start sein, hat seit 2018 gerade mal 31% Completion Rate gegen ihn zugelassen. Das ist eine ganz ordentliche Statistik. Allerdings, und da kommt halt das ins Spiel, was ihr ja auch eigentlich schon gesagt habt, du kannst halt, selbst wenn du es schaffst, bei den Chiefs eine Offense-Waffe irgendwie rauszunehmen, es sind immer noch genug da. Also du kannst, es ist sehr schwer, alle Offense-Waffen bei den Chiefs zu covern. Das ist schon eine Mammutaufgabe. Ja. Dazu ja auch bei den Chiefs ein sehr kreatives Play-Calling. Also selbst wenn man halt sehr viel Druck macht, haben die Chiefs wahrscheinlich eins der besten Screen-Games in der ganzen NFL. Und dann hast du halt mit deinem Blitz auch wieder in die Tonne gegriffen. Ich glaube, das Einzige, wo die Chiefs sich so ein bisschen selber ein Bein stellen könnten, wäre, wenn sie halt so ein bisschen versuchen, wie soll man sagen, so too cute zu werden. Ne? Also zu viel Trickplay, zu viel dies, zu viel das. Aber ich glaube, dass man das doch am Ende des Tages nicht machen wird und da relativ souverän, was heißt souverän, aber schon im Vorteil ist einfach. Ich könnte mir vorstellen, dass es insgesamt das Spiel wird mit der insgesamt höchsten Punktzahl, nicht nur auf Seiten der Chiefs, sondern ich könnte mir auch schon vorstellen, dass Cleveland da so ein bisschen mithält. Mhm. So, ne, so ein 41-31 oder so würde mich in keinster Weise wundern. Ich habe extra mal geguckt, die Chiefs Defense hat quasi in der Hälfte der Spiele über 20 Punkte und die andere Hälfte so um die 20 Punkte zugelassen. Also es gab halt Spiele, wo die wirklich viele Punkte zugelassen haben. Natürlich auch gegen gute Gegner, nochmal, ne? Also auch die Raiders in beiden Spielen waren sicherlich tough und auch einfach halt, das ist halt in Division, das ist immer nochmal was ganz anderes als gegen einen anderen Opponent, das ist einfach so. Ja. Und ich glaube tatsächlich auch, dass die Bye Week den Chiefs hier eher reinspielt, als ihnen wehtut. Ne? Weil wie Paul auch sagte, zu dem Zeitpunkt in der Season ist der Körper wahrscheinlich ziemlich kaputt. Und eingespielt sind die inzwischen. Da kannst du übers Training wahrscheinlich eher easy peasy machen und hast immer noch hast noch deinen Flow drin, als wenn du halt deine Spieler da so verballerst. Also von daher wird ihnen, glaube ich, die Bye Week plus das letzte Spiel gegen die Chargers schon gut getan haben und die werden da frisch reingehen. Ne? Während die Browns natürlich zweimal gegen die Steelers spielen mussten und das sicherlich keine einfachen Spiele waren. Ja, es war ein überraschender Sieg jetzt in den Playoffs und es war natürlich eine schöne Story mit dem Headcoach, der nicht da war und ein paar Spielern, die nicht da waren, alles schön und gut. Aber wie Paul ja auch schon gesagt hat, das Spiel gegen die Chiefs, gegen die Steelers war halt auch von irgendwie 5 Turnovern geprägt.
Inklusive, ja, und der erste Snap war schon bezeichnet. Genau,
das war im Prinzip Super Bowl 50 all over again quasi, nur dass die Steelers wenigstens ein paar Punkte gemacht haben dann. Ich denke nicht, dass die Chiefs in diesen Gefallen tun werden. Kann ich mir schwer vorstellen. Und ja, wie gesagt, ein paar Fans werden in Arrowhead sein. Natürlich nicht die volle Kapazität, aber es werden Leute da sein. Und alle Spieler, wie gesagt, in der NFL haben dieses Jahr gesagt, wenn Fans im Stadion sind, ist es was ganz anderes, als wenn gar keine Fans da sind. Von daher, so schön die Cinderella-Story der Cleveland Browns ist, sie wird in Kansas, oder in Missouri ist das ja eigentlich, ne, am Sonntagabend enden. Chiefs werden das machen und damit würde es zu Chiefs gegen Bills kommen im AFC Championship Game nach unseren Picks. Das fände ich tatsächlich sehr, sehr sexy, muss ich gestehen. Das wird, glaube ich, ein nettes Rematch.
Ja. Das wünschen sich, glaube ich, viele. Ne? Da bin ich auch ganz dabei auf so ein Spiel, wo ich mich auch drauf freue. Auch wenn es das schon mal gegeben hat, dieses Jahr mit gutem Ausgang für die Chiefs. Ja. Aber das ist lange her, das war Woche 5 oder 6 oder sowas.
Ja. Ich würde sogar so weit gehen, dass der Sieger dieses Spiels am Ende alles gewinnt. Also ich sehe die NFC dieses Jahr deutlich schlechter als die AFC aufgestellt. Browns übrigens, um das noch abzuschließen, weil Paul ja vorhin auch die Schedule von den Chiefs schnell gesagt hat, also die Browns sind 11-6 gewesen, 11-5 und die haben halt ehrlich gesagt gegen die guten Teams alle verloren und haben gegen die schlechten Teams gewonnen. Ne? Also wenn man sich mal die Schedule anguckt, Woche 1 verloren gegen Baltimore, Woche 2 gewonnen gegen Cincinnati, schlechtes Team. Gegen Washington gewonnen, schlechtes Team. Damals noch mit Haskins. Gegen die Cowboys gewonnen, schlechtes Team. Gut gegen die Colts gewonnen, das war ein gutes Team. Dann haben sie wieder gegen die Steelers verloren. Wieder gegen die Bengals gewonnen, gegen die Raiders verloren. 10-7 gerade mal gegen die Houston Texans gewonnen. Gegen die Eagles 22-17, gegen Jacksonville 27-25. Gegen Tennessee dann gewonnen, okay, 41-35. Wieder gegen Baltimore verloren. Gegen die Giants gerade mal 20-6 gewonnen. Und das Spiel haben die Giants selber verloren, weil sie den falschen Quarterback auf dem Feld hatten. Gegen die Jets verloren in Woche 16. Also das ist jetzt nicht so, dass man irgendwie sagen könnte, mega Schedule, mega Team, ne? Sondern eher schwache Schedule und dafür eigentlich nicht genug gewonnen.
Ja, das stimmt.
Das muss man ganz klar sagen. Kurze Affleck-Fan-Question. Affleck. Könnt ihr euch erinnern, Paul, Dominik, Paul, Olli, letzter Back-to-Back-Super Bowl-Gewinner, was die Chiefs ja werden könnten dieses Jahr?
Also ganz spontan würde ich fragen, also mir fallen jetzt ganz spontan die Broncos ein, aber ich
weiß ja,
da danach nochmal einer
war. Jeder vor, ja, ich danach bin überlegen, wahrscheinlich nicht die Patriots, das wäre zu einfach.
Doch, die sind es tatsächlich. Echt? 2004 gegen Carolina und 2005 gegen Philadelphia.
Ah, okay.
Also tatsächlich. Seit dieser Zeit dann immer wieder andere, also keine Back-to-Back-Champions, aber der letzte Back-to-Back-Champion 2004-2005, die Patriots. Die Broncos waren es 98-99.
Genau.
Also, da habe ich auch nochmal zwei Fun-Facts zu dem Spiel Chiefs-Browns.
Ja.
Letzte Browns-Playoff-Auswärtssieg.
Oh, wahrscheinlich ja, also, auch unter Bill Belichick vor 20 Jahren oder so.
War das nicht der letzte überhaupt vor 25 Jahren? Dann ist das wahrscheinlich noch länger, ja.
Genau, letzte Playoff-Sieg überhaupt, Bill Belichick 1994.
Ja.
Letzte Playoff-Auswärtssieg 1969.
Ups, okay.
Krass, oder?
Quasi vor zwei Tagen, ja, okay. Ja.
Und dann gibt es noch einen Fun-Fact. Ein Spieler der Browns hat damals Patrick Mahomes bei Texas Tech über den Campus geführt und ihm alles gezeigt, was Tipp da wert war.
Das war der Baker Mayfield wahrscheinlich.
Genau, richtig. Ja, ich wusste gar nicht, dass der mal bei Texas Tech war.
Ja, da gab es ja das legendäre Duell, auch als der Baker Mayfield dann irgendwie nach Oklahoma gewechselt ist und der Mahomes gegen den gespielt hat, irgendwie so einen richtigen
Shootout. 41-35 oder sowas.
Ja, ich glaube, noch höher. Ich glaube, das ging fast in die 60er rein, das Spiel. Ja. Ne?
Also, die haben 1200 Yards oder sowas, ne? War das, glaube ich, ja, insgesamt.
Und irgendwie die Texas Tech Defense, die hat ja noch nie Talent gehabt. Ne? Also das ist ja ganz scheußlich, was die da auf den Platz gebracht haben. Ich habe da heute Morgen kurz die Highlights reingeguckt. Da waren so ein paar Spielzüge mit dabei, wo ich gedacht habe, okay, da ist so ein riesiger Talentunterschied zwischen Offense und Defense, zwischen OU und Texas Tech. Und irgendwie war das Spiel trotzdem irgendwie knapp. Ne?
Ja, ich glaube, hat Mahomes nicht sogar gewonnen? Also hat Texas Tech nicht sogar gewonnen?
Ja, ich meine, die haben das verloren. Ja. Ich weiß
auch. War auf jeden Fall, ich habe die Grafik auch irgendwo die Tage gesehen. Das war so ein richtiges Highscoring-Game. Ja.
Das werden wir bestimmt Sonntag auch noch hören. Da gibt's
Ich könnte mir halt auch wirklich vorstellen, also das nicht ganz so krass, aber ich könnte mir schon vorstellen, wie gesagt, dass es durchaus ein Spiel mit vielen Punkten wird. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, ihr Lieben, das dazu. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr euch die Zeit genommen habt, trotz anfänglicher Skepsis. Freut mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Wie gesagt, ich bedanke mich. Ich freue mich auf unseren Gruppenchat während der Spiele. Werde versuchen, nicht allzu sehr zu spoilern, falls ich Sonntagnacht aufbleibe, wenn Ravens gegen Bills spielen. Und schauen wir mal, vielleicht haben wir ja noch Zeit, nächste Woche kurz drüber zu sprechen, was wir uns da so zusammen getippt haben. Quatschen wir einfach mal, ob wir nochmal alle vier zusammenbekommen. Ansonsten haben wir, wie gesagt, wenigstens ein Challenge-Game, nämlich Dominik mit den Saints und ich habe die Bucks. Das ist schon mal schön. Und damit sage ich, bleibt gesund, ihr da draußen. Das ist das Allerwichtigste. Bedanke mich, wie gesagt, nochmal ganz herzlich bei euch dreien und sag tschüss.
Sehr gerne.
Ja, genau.
Wiedersehen.
Ciao.